fucking war like this. Right now I wanna die. When you put me in the ground, go deep, deep, deep. If you wanna my life, let me lay down in the earth and sleep.
Unser heutiges Deutschland nicht wieder schön und herrlich, indem ich euch überblicke, weil ich mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Immer wieder wird eine neue Jugend antreten in dieser Stadt hier. Ich sehe das von hier in Jahrhunderten immer wieder antreten und wird immer schöner sein. Immer kraftvoller sein und wird immer gesünder sein und wird immer mehr Hoffnung bieten den lebenden Geschlechtern auf die Zukunft.
Ich habe immer an die deutsche Zukunft geglaubt. Sie haben damals gesagt, Sie sind ein Verdacht. Ich habe immer an die Auferstehung des Deutschen Reiches geglaubt. Sie sagten immer, Sie sind ein Narr. Ich habe immer geglaubt an die Wiederaufrichtung einer deutschen Macht. Sie sagten immer, ich sei wahnsinnig. Ich habe geglaubt an die Beseitigung unserer Wirtschaftsnot. Sie sagten, das sei eine Utopie. Wer hat nun recht gehabt, der Verdacht oder Sie? Ich habe recht gehabt.
Deutsche Volk war ja damals eine Demokratie vor uns. Und es ist ausgeplündert und ausgefrecht worden. Nein, was heißt für diese internationalen Hyänen Demokratie oder autoritärer Staat? Das interessiert die gar nicht. Es interessiert nur eines. Ist jemand bereit, sich ausplündern zu lassen? Ja oder nein? Ist jemand dumm genug, dabei stillzuhalten? Ja oder nein? Und wenn eine Demokratie dumm genug ist, dabei stillzuhalten, dann ist sie gut. Und wenn ein autoritärer Staat erklärt, ihr plündert unser Volk nicht aus, weder innen noch außen, dann ist das schlecht.
In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Sie reden von der Freiheit der Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Diese Presse moduliert nun die öffentliche Meinung. Diese Parteien unterscheiden sich so wenig voneinander, als sie früher bei uns voneinander unterschieden haben. Sie kennen sie ja, die alten Parteien. Das war immer eines und dasselbe. Nun müsste man doch meinen, dass vor allem in diesen Ländern der Freiheit und des Reichtums ein unerhörtes Wohlleben für das Volk bestehen müsste. Es ist aber umgekehrt. In diesen Ländern der sogenannten Demokratie wird ja überhaupt gar nicht das Volk in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Was entscheidend ist, ist ausschließlich die Existenz dieser paar Macher der Demokratie. Das heißt also, die Existenz dieser paar hundert gigantischen Kapitalisten, die im Besitz ihrer ganzen Berge, ihrer ganzen Aktien sind und die letzten Endes damit diese Völker ausmüden, die regieren, die breite Masse interessiert sie nicht im Gericht.
Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen.
Sie können uns unterdrücken! Sie können uns meinetwegen töten! Kapitulieren werden wir nicht!
Unser deutsches Volk siegt!
Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden.
Es war das ein Kampf, besonders aber auch gegen das Volk, das in unserer Belangschrift schon fast allmächtig zu sein schien. Der Kampf gegen das Judentum. Eine satanische Macht, die von unserem ganzen Volk die Besitz ergriffen hatte. Die alle Schlüsselstellungen des geistigen, intellektuellen Lebens, aber auch des politischen und des wirtschaftlichen in ihre Hand gebracht hatte. Und das von den Schlüsselstellungen aus die ganze Nation überwachte. Eine Macht, die zugleich aber Einfluss besaß, denjenigen, wenn notwendig sogar mit dem Gesetz zu verfolgen, der es unternahm, sich den Kampf gegen diese Macht anzuschließen und der bereit war, Widerstand dem Vordringen dieser Macht entgegenzusetzen. Das allmächtige Judentum hat uns damals den Krieg angesagt. Und wir haben gearbeitet. Was haben wir geschafft in den Jahren bis 1939? In eben dem Maß wuchs wieder der Neid der gleichen Männer, die damals bereits Deutschland den Krieg überzogen hatten. Die Herren Churchill begannen sofort wieder zu hetzen. Die Mr. Eden und dann natürlich den Juden an der Spitze, ein Horbeleisch und wie sie alle heißen. Sie begannen nun ihre Hetze, Jahr für Jahr. Man sagte allerdings, ja, er rüstet. Ja, das habe ich nun immer getan. Man hat mir früher auch gesagt, warum haben Sie denn dann eine SA, wenn Sie den Frieden wollen? Warum machen Sie sich denn dann eine SS, wenn Sie sowieso nur die Brüderlichkeit wollen? Weil es Leute gibt, die das nicht wollen. Und denen wollte ich zeigen, dass sie auch für den anderen Fall gerüstet sind.
All of this comes from the financial system. All of it. The problem for the Jewish people is that that system is completely dominated, almost totally controlled by Jewish bankers. And this explains a lot about how we understand history, because of all the things that Adolf Hitler, oh boy, here come, oh my God, did he say Adolf Hitler and Jew? Oh my God. Oh my God. And so what we know about Adolf Hitler is like what we know about history. The victors, of course, write the history, don't they? They write the history and they tell us a narrative, and we're supposed to swallow that bullshit as if it's true. The major crime of Adolf Hitler was that he got Germany out of a banking debt that was drowning the German people in a cesspool of moral decay, drowning in debt. And he had the nerve to actually say fuck off to the bankers and start printing their own money. And Germany went from a destitute post-World War country that was drowning, Germans starving, no jobs, nothing. And he got them out of that debt and literally brought that nation back to a powerhouse within several years just by using their own money supply. That's the real crime that Adolf Hitler committed. Now, I could sit here and talk and really excite the senses a little bit more about everything we've been taught about World War II and the Holocaust, but let it suffice to say that it fits in line with virtually everything we've been told about history in general. Bullshit. Bullshit.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
England will nicht den Frieden. Wir haben das gestern wieder gehört. Ich habe schon in meiner Reichstagsrede erklärt, dass ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Es tut uns nur leid, dass sich Frankreich in den Dienst dieser britischen Kriegshetze stellte und dass es seinen Weg mit dem Weg Englands zusammenkoppelte. Das Weitere werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen werden. Was Deutschland betrifft, so haben wir niemals Angst gehabt vor einer Front. Wir haben einst zwei Fronten erfolgreich verteidigt. Wir haben nur mehr eine Front. Und wir werden auf dieser Front erfolgreich bestehen. Dessen kann man überzeugt sein. So stehen wir jetzt in einer großen historischen Wendezeit. Aus dem Kampf ist der Nationalsozialismus einst entstanden. Soldaten sind wir damals alle gewesen. Ein großer Teil hat heute wieder den grauen Rock angezogen, aber auch die anderen sind Soldaten geblieben. Damals hatten wir nur unseren Glauben und wir haben diese Erscheinungen niedergezwungen und haben sie beseitigt. Heute haben wir die Macht außerdem noch.
Leider das Volk nicht, um das ich am meisten geworben habe in meinem Leben, das britische. Nicht, dass etwa das englische Volk vielleicht dafür allein die Verantwortung trägt in seiner Gesamtheit. Im Gegenteil. Es sind einige Menschen, die in ihrem verborgenen Hass, in ihrem Wahnwitz jeden solchen Versuch einer Verständigung sabotierten. unterstützt von jenem internationalen Weltfeind, den wir alle kennen, dem internationalen Judentum. Ich bin auch der Überzeugung, dass es mit all diesen Männern wirklich keine Verständigung gibt. Es sind das Wahnsinnige. Leute, die seit 10 Jahren kein anderes Wort kannten als nur eines: Wir wollen wieder einen Krieg mit Deutschland. In Monaten, in denen ich mich bemühte, eine Verständigung herbeizuführen, da hatte dieser Churchill nur immer einen Ruf: Ich will einen Krieg haben! Er hat ihn jetzt! Wenn aber dieses Deutschland heute eine andere Form besitzt, dann deshalb, weil der Nationalsozialismus das deutsche Volk wieder hochgerissen hat. Er hat die geistigen, seelischen, moralischen und auch materiellen Voraussetzungen geschaffen für die ungeheuren Siege der Wehrmacht unseres jungen Reiches. Jeder Soldat weiß es und muss es wissen, dass die Armeen, die heute unter unseren Banner marschieren, die Revolutionsarmeen des Dritten Reiches sind. Sie tragen im Herzen nicht nur den Glauben an ein Deutschland so wie eins, sondern sie tragen im Herzen den Glauben an das Deutschland, das uns allen in der Zukunft vorschwebt, für das wir so lange Zeit gekämpft haben. An ein besseres Reich, in dem die großen Ziele unserer nationalen und sozialen Bewegung verwirklicht werden.
Aber nun diesen Herrn ja zeigen, was die Kraft eines 80 Millionen Volkes vermag. Unter einer Führung, mit einem Willen, zusammengefügt zu einer Gemeinschaft. Und hier wird die Partei in Erinnerung an die einstigen Toten erst recht ihre große Vision erfüllen müssen. Sie wird die Trägerin sein dieses Willens, der Geschlossenheit, der Einheit und damit unserer deutschen Volksgemeinschaft. Auch andere haben das nicht geglaubt. Sie sind vorerst von Herrn Churchill, Herrn Chamberlain, Herrn Halifax und so weiter belehrt worden. Unsere polnischen Gegner. Sie werden niemals in diesen Krieg gezogen, wenn sie nicht von englischer Seite hineingetrieben worden wären. England hat ihnen den Nacken gestärkt und hat sie aufgeputscht und aufgehetzt.
Ich hatte dabei wirklich das Ziel, in Frieden zu bleiben. Und Sie kennen ja aus vielen Kundgebungen, aus zahlreichen Versammlungen und aus meinen Publikationen meine außenpolitische Vision, die ich damals hatte. Ich wollte ein engstes Freundschaftsverhältnis mit England herstellen. Ich dachte mir, die beiden germanischen Rassen müssten eigentlich zusammengehen. Ich wollte dann das gleiche Verhältnis mit Italien herstellen. Und ich dachte damals bereits an Japan als eine weitere Macht, mit der wir, weil gänzlich ohne Interessen Gegensätze würden, zusammengehen können. Soweit es nun sich um Italien handelt, ist dieser Versuch ja, wie Sie wissen, gelungen. Es ist leider misslungen mit England. Ganz gegen unseren eigenen Wunsch. Es war es nicht unsere Schuld. Im Gegenteil, ich habe bis zum letzten Moment noch, bis wenige Tage vor Kriegsausbruch, habe ich noch versucht, mein außenpolitisches Ziel zu verwirklichen. Ich habe damals dem britischen Botschafter das größte Angebot gemacht. Ich war bereit, mit England zusammenzugehen. Es war aber vergeblich. Ich habe damals schon gesehen, wie gewisse Kriegshetzer seit Jahren unentwegt hetzen, ohne dass ihnen das Handwerk gelegt worden war. Es konnte ja keinen Zweifel mehr geben, dass das geschah, um eines Tages das britische Volk in Wut und Hass gegen Deutschland zu bringen, während umgekehrt das deutsche Volk bei meiner Einstellung natürlich gegen England überhaupt keinen Hass empfand, so dass eines Tages Deutschland gänzlich seelisch ungerüstet in den Krieg hineingetaumelt wäre. Habe in Saarbrücken in einer Rede betont, dass das nicht so weitergehen könnte, dass wenn England diese Hetze weiter duldet, dass sie dann gezwungen sein würde, endlich die deutsche Propaganda antworten zu lassen. So kam der Augenblick, in dem die Frage nicht mehr war, ob der Krieg vermieden wird, sondern ob er noch 1, 2, 3 Jahre vielleicht vermieden werden könnte. Und zwar durch sehr schwere deutsche Demütigungen. Und da müssen Sie nun eines, meine alten Parteigenossen, verstehen. Im Augenblick,
wollte, denn mir bewusst wurde, dass England nur Zeit gewinnen will, dass man dort aber den Krieg unter allen Umständen zu führen entschlossen war. Etwas, was jetzt nur befest durch die Äußerungen britischer Staatsmänner ganz offen zugegeben wurde. Im selben Augenblick hatte ich nur einen einzigen Wunsch, dass wenn sie uns schon den Krieg erklären würden, sie es hoffentlich noch dann tun, während ich lebe. Denn ich weiß, dass das die härteste Auseinandersetzung ist, die dem deutschen Volk jemals auferlegt wurde.
Ich war allerdings vorher sehr traurig, denn ich habe alles getan, um den Krieg zu vermeiden. In diesen Tagen, da hat Sven Hedin ein Buch herausgegeben, in dem er dankenswerterweise mein damals den Engländern übermitteltes Angebot für die Polen wortwörtlich nun zitiert. Ich muss sagen, ich habe eigentlich ein Frösteln gefühlt, als ich nun dieses Angebot wieder durchgelesen habe. Dann auch aus dem, was ich seitdem nun weiß, denn wenn damals dieses Angebot angenommen worden wäre, dann wäre wohl Danzig Deutscher, im Übrigen wäre alles beim Alten geblieben, wir hätten uns unseren sozialen Aufgaben gewidmet, wir hätten gearbeitet, wir hätten unsere Städte verschönt, wir hätten Wohnkolonien gebaut, wir hätten unsere Straßen in Ordnung gebracht, wir hätten Schulen eingerichtet, wir hätten einen richtigen nationalsozialistischen Staat aufgebaut.
Der Kampf gekommen. Ich habe auch hier alles getan, was ein Mensch überhaupt tun konnte, fast zur Selbstentwürdigung, um es zu vermeiden. Ich habe den Engländern Angebot um Angebot gemacht. Ich habe mit ihren Diplomaten hier gesprochen und habe sie beschworen, sie möchten doch Vernunft annehmen. Aber es war nicht zu wollen, sie wollten den Krieg und sie haben auch gar keinen Hehl gemacht. Seit 7 Jahren erklärt Mr. Churchill, ich will keinen Krieg. Ich habe das bedauert, dass Völker gegeneinander kämpfen müssen, die ich so gerne zusammenführen wollte.
Führer Adolf Hitler, warum dürfen wir nicht zurückschlagen? Warum müssen wir uns das bieten lassen? Ich musste jahrelang sie immer wieder zwingen, legal zu sein. Und so ist es auch heute. Ich muss manches Mal monatelang irgendwo zusehen. Glauben Sie nur nicht, dass mir nicht das Herz vom Grimm zerfressen wird, wenn ich von diesen Luftangriffen höre. Sie wissen, ich habe monatelang das nicht getan. Ich habe auf Paris nicht eine Bombe in die Stadt werfen lassen. Ich habe, bevor wir Warschau angriffen, 5-mal die Aufforderung gerichtet nach Ergebung. Es wurde alles abgelehnt. Ich habe gebeten, man soll an die Frauen und die Kinder wenigstens rausschicken. Nicht einmal der Parlamentär wurde empfangen. Es wurde alles abgelehnt und erst dann habe ich mich entschlossen, das zu tun, was nach jedem Kriegsrecht statthaft ist. Als die Engländer mit ihren Bombenwürfen anfingen, da habe ich 3,5 Monate gewartet und habe nichts getan. Wir waren schon stark genug, es zu tun. Ich habe gewartet. Ich bin der Meinung, es würde vielleicht doch die Vernunft zurückkehren. Es kam anders. Glauben Sie, heute ist es nicht anders.
Und nun, meine Volksgenossen, die Opfer. Sie sind für den Einzelnen sehr schwer. Die Frau, die ihren Mann verloren hat, sie hat das Höchste verloren, was sie besitzt. Und das Kind, das den Vater verlor, ist gleich. Und die Mutter, die ihr Kind opferte, oder auch die Frau oder die Geliebte, die den ihren ziehen ließen und ihn nimmer mehr sehen, die haben alle ein großes Opfer gebracht.
Es möge sich jeder Deutsche dessen bewusst sein, dass das Opfer dieser Männer genauso viel wert war, als das Opfer jedes anderen in der Zukunft wert sein wird. Was die Frau an Opfern auf sich nimmt, indem sie der Nation das Kind schenkt, nimmt der Mann an Opfern auf sich, indem er die Nation verteidigt. Für unser deutsches Volk sind im Laufe von vielen Jahrhunderten, ja Jahrtausenden, zahllose Millionen gefallen. Millionen andere haben ihr Blut dafür gegeben.
So oft die Hand geboten, es war umsonst. Sie wollten diesen Kampf, sie sollen ihn jetzt haben. Und das
Deutsche wollen wir diesen Kampf weiter durchführen bis zu einer ganz klaren Entscheidung. Das deutsche Volk will endlich Frieden haben. Und zwar einen Frieden, der es arbeiten lässt, der nicht jeden internationalen Halunke es ermöglicht, andere Könige gegen uns aufzuhetzen. Diese Leute natürlich, für sie ist ja der Krieg der größte Verdienst. Ich habe keinen Grund, Krieg zu führen, aus irgendwelchen materiellen Interessen. Für uns kann er nur traurig sein. Uns nimmt er die Zeit, dem deutschen Volk und der ganzen Gemeinschaft unendlich viel Arbeit und Arbeitskraft. Ich habe keine Rüstungsaktien in meinem Besitz. Ich verdiene in diesem Kampf nichts. Ich würde glücklich sein, wenn ich wieder arbeiten könnte, so wie ich früher für mein Volk gearbeitet habe. Aber diese internationalen Verbrecher, sie sind zugleich die größten Rüstungsgewinner, die es gibt. Ihnen gehören die ganzen Fabriken. Sie machen die Geschäfte. Es sind die gleichen Leute, die wir früher auch in Deutschland hatten.
Ich wünsche nicht den Kampf. Wenn er mir jemals aber aufgezwungen wird, dann werde ich ihn führen, solange in mir auch nur ein Atemzug lebendig ist. Und ich kann ihn heute führen, weil ich es weiß, dass hinter mir das ganze deutsche Volk steht. Wenn dieser Krieg abgeschlossen sein wird, dann soll in Deutschland ein großes Schaffen beginnen. Dann wird ein großes Radiaufruhr unter deutschen Lande ertönen. Dann wird das deutsche Volk die Fabrikation der Kanonen einstellen und wird dann beginnen, mit den Bergen des Friedens unter einer neuen Aufbauarbeit für die Millionen Waffen.
The occasion to talk to him without any other company. And I told him we will have the opportunity to attack London when London is covered by fog and we can fly with everything we have available, even with the Junkers 52, like we did in Warsaw. And he said, stop it, stop it. I don't want to hear this. The whole attack on England is against my opinion, against my willing. I could stop it. The English population is of such high class and they are so similar to the Germans that I hate to fight England.
Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Mit dem Führer und mit uns an den endgültigen totalen Sieg der deutschen Waffen. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland!
Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Ich frage euch, vertraut ihr dem Führer?
Über Europa hinaus, über die ganze Welt verbreitet. Das internationale Judentum wird in seiner ganzen dämonischen Gefahr erkannt werden. Wir Nationalsozialisten werden dafür sorgen.
Die Engländer behaupten, das deutsche Volk sei des Kampfes müde.
Nicht für Ideen leben wir, nicht für Theorien, nicht für fantastische Parteiprogramme. Nein, leben und kämpfen wir für das deutsche Volk.
zu eigenen Fleisch, eigenen Schlossleib, eigenen Trotz, eigenen Haaren
teilhaben und niemals ermüden und niemals versagen und niemals verzweifeln.
Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden.
Die heutige Generation, sie trägt Deutschlands Schicksal, Deutschlands Zukunft oder Deutschlands Untergang. Und unsere Gegner, sie schreien es heute raus. Deutschland soll untergehen. Und Deutschland kann ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird leben. Und Deutschland wird deshalb siegen.
Deutschland besetzen, das verdanken wir mit denjenigen, die im Jahr 1923 marschiert sind. Und vor allem auch denjenigen, die damals als erste Blutopfer für die Bewegung gefallen sind. Diese 16 Toten sind eben mehr als nur 16 Tote. Sie sind die Kronzeugen einer neuen Wiederauferstehung unseres Volkes geworden. Sie haben damals wirklich in grenzenloser Liebe für Deutschland gehandelt. Denn wer damals zur Bewegung kommt, bei dem konnte man nur sagen, du kannst alles nun sonst aufgeben. Du wirst jetzt verlacht und verspottet und verfolgt. Und du musst gewärtig sein, dass du brotlos wirst und dass sie dich überall hinauswerfen. Du hast gar nichts, was dir sicher ist, außer vielleicht dein eigener Tod. Wie konnten diese kleinen Leute den Lauf der Geschichte ahnen, der nun wirklich sich vollzog? Wie konnten sie das Wunder voraussehen, dass sie anderthalb oder zwei Jahrzehnte später in ein großes Reich, glorreich, heimgeholt würden. Sie haben trotzdem gekämpft, gläubigen Herzens, ohne das im Einzelnen genau zu wissen, dass es nun so kommen wird, dass es zu ihrer Lebzeit so kommen wird. Das alles aber hat von diesem 8. und 9. November 1923 seinen Ausgang genommen.
Wer den Kampf mit Juda beginnt, einen Kampf auf Leben und Tod beginnt, ein Versailler Friede kommt nicht noch einmal. Sollten wir Deutschen in diesem Kampf nicht werden, dann würde das deutsche Volk mit Stumpf und Stief ausgerottet.
Der Jude würde ein Erbarmen nicht kennen, die Gnade nicht kennen. Dieser Kampf auf Leben und Tod, sein oder nicht sein. Gott Jehova, Gott der Rache, er würde dich treffen.
Dieser Kampf muss ausgetragen werden, ob wir wollen oder nicht. Dieser Kampf ist unerbittlich und unabänderlich. Der Jude wollte diesen Krieg.
Sie alle haben zugleich auch die Schmach im Herzen getragen des Zusammenbruchs vom Jahr 1918-19. Auch in ihnen hat das gefressen und auch in ihnen hat das immer gewühlt. Wie oft sind wir beisammen gesessen, immer von dem einen Gedanken durchglüht. Das muss in unserer Geschichte wieder repariert werden. Das kann nicht so dauern und kann nicht so bleiben. Das würde das deutsche Volk für alle Zeit mit einer Schande belasten. Das werden wir beseitigen aus unserer Geschichte. Das werden wir wieder wegwaschen. Wir werden wieder aufrichten in Deutschland der Ehre und der Macht und der Kraft und der Herrlichkeit. Das lassen wir nicht am Mund ruhen. Deutschland muss wieder auferstehen, so oder so. Und in dem Geist haben wir damals gekämpft. In diesem Geist sind wir gefallen. In dem Geist wurde dann der Kampf erst recht weitergeführt. Und in dem Geist stehen wir nun heute vor einer anderen Welt. Und werden das durchsetzen. Und wir
auf die Hände gefallen sind, Hitler aus Deutschland zu vernichten. Sie werden hier, aus dem Kampf wird erst Deutschland erstehen.
Wir haben nicht nur die Gefahrenlosen, wir haben auch die gefährlichen Probleme angepasst. Wir haben nicht aus Angst vor dem Weltjudentum den Griff ins jüdische Wespennest in Deutschland unterlassen. Wir haben die Juden aus dem öffentlichen Leben herausgefegt. Sie können nicht mehr auf den Bühnen oder im Film oder in den Zeitungen im Namen des deutschen Volkes reden. Sie haben kein Recht mehr, die deutsche Nation zu repräsentieren.
Man schaue sich im Lager unserer Feinde um.
Wohin man blickt, Juden über Juden. Juden hinter Roosevelt als sein Gehirntröpf. Juden hinter Churchill als seine Einbläser. Juden als Hetze und Einpfeifer in der gesamten englisch-amerikanisch-sowjetischen Presse. Juden in den dunklen Winkeln des Kreml als die wirklichen Träger des Bolschewismus. Der internationale Jude ist der Gift, der die feindliche Koalition zusammenhält, der schlägt durch seine weltumfassenden Beziehungen die Brücken zwischen Moskau, London und Washington.
Wir stehen hier dem gefährlichsten Feind der Welt gegenüber. Von ihm geht der Krieg aus, er führt ihn aus dem Hintergrund an, aber er ist nicht unüberwindlich. Wir haben gegen diese terroristische jüdische Welteroberungsidee im Inneren unseres Reiches 14 Jahre lang unter den denkbar ungünstigsten Umständen gekämpft. Wie wir ihn einmal im Inneren zu Fall gebracht haben, so werden wir seine Macht, die uns nun von außen bedroht.
Volkes, zu dem ihr gehört und im Namen des Führers, dem auch ihr gehört. Adolf Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Wir sehen darin dann erst den endgültigen Sieg. Denn wir haben nicht aber den anderen gesehen. Die haben ja vor 20 Jahren scheinbar gesiegt, was ist denn aus ihrem Sieg geworden? Gar nichts ist geworden. Elend und Jammer, Wertlosigkeit ist geworden. Sie haben ihren Kampf nur gekämpft, ihre verfluchte Plutokratie für diese paar Dynastien, ihre Kapitalsmacht verwalten. Verhundert, die letztendlich diese Völker, die regieren, das soll uns alle eine Lehre sein. Und einmal kommt dann wieder die Zeit, in der wir gemeinsam vertrauensvoll wieder ringen werden. Die deutsche Wehrmacht. Mann für Mann, Offizier und Offizier. Alle diese Narren, die sie einbildeten, dass es hier jemals Rechte geben könnte, die haben ganz vergessen, dass das Dritte Reich nicht mehr das Zweite ist. Und wir danken die Fahnen der deutschen Arbeit und der deutschen Bauern. Den zwei haben wir es ermöglicht, diesen Kampf vorzubereiten. Rüstungsmäßig die Voraussetzungen zum Standhalten zu schaffen. Und die drei schaffen ja auch die Möglichkeit, diesen Kampf dann gleichzeitig, wie lange dauern sollte, durchzuführen. Und ich danke dabei aber noch besonders der deutschen Frau, die den unzähligen Frauen, die zum Teil die schwere Arbeit von Männern verrichten müssen und die sich mit Liebe und mit Fanatismus in ihren neuen Beruf hineingefunden haben und die an vielen Stellen die Männer so gut ersetzen. Ich danke Ihnen allen, die diese Opfer persönlich abbringen, die vielen Einschränkungen, die notwendig sind. Ich danke Ihnen im Namen all derjenigen, die heute das deutsche Volk repräsentieren und die in der Zukunft das deutsche Volk sein werden. Und dieser Kampf ist nicht nur ein Kampf um die Gegenwart, sondern er ist in erster Linie ein Kampf um die Zukunft. Ja, das am 3. September 1939 ausgesprochen, dass weder die Zeit uns besiegen wird, dass uns auch keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten jemals niederbringen werden. Die Verwirklichung dessen ist garantiert durch die Haltung des deutschen Volkes. Die Verwirklichung dessen wird aber dem deutschen Volk in der Zukunft einen reichen Lohn bringen. Meine Volksgenossen, Sie müssen mich da schon als Ihren Garanten ansehen. Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, so haben wir nicht gewonnen ein paar Industrielle oder ein paar Millionäre oder ein paar Kapitalisten oder ein paar Adelige oder ich weiß nicht, ein paar Bürgerliche oder irgendjemand. Sie müssen da in mir Ihren Garanten sehen. Ich bin aus euch hervorgegangen. Für dieses breite deutsche Volk habe ich Zeit meines Lebens gekämpft.
Als wir in das politische Leben der Nation eintraten, waren unsere Namen unbekannt. Die meisten waren Soldaten gewesen, kehrten aus dem großen Krieg zurück mit Grimm oder mit Verzweiflung im Herzen. Es begann die Periode des Leidens und des Elends und damit auch der Verzweiflung in unserem Volk. Es gab damals wohl viele Menschen, die überhaupt keine Lust mehr am Leben hatten. Den meisten schien ein Leben nicht mehr empfehlenswert zu sein, das keinerlei Aussicht bot, jemals die Gleichberechtigung und damit die Freiheit des deutschen Volkes wieder erreichen zu können. Damals begann nun unser Kampf. Es war ein schöner Kampf. Denn es war ein Kampf, der gegen alle Wahrscheinlichkeiten geführt wurde. Als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat, da wurde ich von besten Freunden selbst aufgegeben. Man konnte es gar nicht begreifen, wie ein sonst
vernünftiger Mensch, der sich plötzlich in den Kopf setzen wollte, allein gegen eine ganze Welt von Realitäten anzukämpfen. Man sagte, was will dieser Unglückswurm? Er hat weder Geld, noch hat er einen Namen. Er hat hinter sich nicht einmal eine einzige Zeitung, hat keine Partei. Er hat gegen sich alles, was da ist. Er will gegen alles kämpfen. Er will kämpfen gegen die Unternehmer und er will genauso kämpfen gegen die Proletarier. Er will kämpfen gegen das derzeitige demokratische Reich, aber genauso gegen die Länder. Er will kämpfen gegen alle die Konfessionen des Kapitals, aber genauso gut gegen die Organisation der Gewerkschaften. Es gibt überhaupt nichts, gegen was dieser Mensch nicht kämpfen will. Er will einen neuen Staat aufbauen, eine neue Gesellschaft und hat überhaupt niemand hinter sich. Ein Wahnsinniger, der es unternimmt, allein hinauszugehen und einer ganz kompakten Mehrheit auf allen Gebieten und den Kampf anzusagen. Es war nicht so einfach, dieser Kampf. Und trotzdem begannen sich allmählich die Erfolge zu zeigen. Gegen die Totschweigungsmethode sowohl als gegen die Methode des Lächerlichmachens, des Spottes, später gegen die Flut von Lügen und Verleumdungen und endlich gegen den Terror begann die junge Bewegung sich durchzusetzen. Sie alle haben das erlebt. Und sie alle haben damals noch im Inneren das Gefühl gehabt, wir werden diesen Kampf um die Macht in Deutschland trotzdem gewinnen. Es mag schwer sein. Was für uns spricht, das ist die Richtigkeit unserer Grundsätze. Das ist die Erkenntnis, dass der derzeitige Staat nicht mehr gehalten werden kann, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wenn er so oder so bricht. Es war endlich aber auch ein, fast möchte ich sagen, mystischer Glaube in die Unsterblichkeit unseres Volkstums. Ein Volkstum, das aber bei der Beibehaltung des gegebenen Zustandes doch vernichtet worden wäre.
Diesen Fahnen nicht ein äußeres Zeichen, sondern sehen Sie in ihnen zugleich eine lebendige Verpflichtung. Hunderte und Hunderte sind für Sie gefallen. Zehntausende wurden verletzt. Hunderttausende haben Stellung und Beruf verloren. Die übergroße Treue aller aber hat sie von der Fahne der Opposition gemacht zur Fahne des Reiches. Und der Himmel kann Zeuge sein, wie Schuld unseres Volkes ist gelöst. Der Frevel ist gesühnt, die Schande ist beseitigt, die Männer
es lebe unsere Bildung, es lebe unser deutsches Volk, es lebe unser deutsches Reich, Sieg heil!
Wie manche Bürger, die so von ihren Fenstern uns zublickten auf der Straße, hatten damals eine stille Wut in sich, weil sie sagten, immer diese Unruhe, wenn sie nur endlich eine Ruhe geben würden, das wird immer wieder, kommt es zu Schlägereien, nur weil sie keine Ruhe geben. Sie sollen doch einmal sich fügen, wir fügen uns ja doch auch. Man kann ja dabei im Inneren denken, wie man will, aber doch nach außen das nicht ununterbrochen aussprechen, sondern in sich behalten. Man kann auch dann noch ein würdiger Bürger sein. Wir protestieren auch, aber wir protestieren in uns, in der Stille und höchstens sonst mit dem Geist, aber immer dann mit der Gewalt gleich. Sie wissen, dass die anderen auch mit der Gewalt kommen. Also der Klügere soll nachgeben und wir sind damals nicht der Klügere gewesen. Ich bin das schon als Knabe nicht gewesen. Ich habe diesen Grundsatz immer abgelehnt, der Klügere zu sein und deshalb nachzugeben.
sondern ich habe es immer vorgezogen, nicht nachzugeben. Selbst hat die Gefahr, dass die anderen dann sagen, er war nicht klug. So haben wir auch damals nicht nachgegeben und haben die Ruhe dieser Bürger immer wieder gestört. Haben uns nie gebeugt, sondern immer wieder aufbegehrt und haben es so langsam fertiggebracht, uns die Straße zu erobern. Uns die Plätze zu erobern, Ort um Ort in unseren Besitz zu bringen. Und dann begann das Herausdrängen aus unserer engeren Heimat hier. Es war das ein Kampf, besonders aber auch gegen das Volk, das in unserem Land schon fast allmächtig zu sein schien. Der Kampf gegen das Judentum. Und was das bedeutete, das weiß der, der heute geboren wird, in der Zukunft überhaupt nicht mehr. Eine satanische Macht, die von unserem ganzen Volk Besitz ergriffen hatte. Die alle Schlüsselstellungen des geistigen, intellektuellen Lebens, aber auch des politischen und des wirtschaftlichen, in ihre Hand gebracht hatte. Und das, wo die Schlüsselstellungen aus die ganze Nation überwachte. Eine Macht, die zugleich aber Einfluss besaß, denjenigen, wenn notwendig sogar mit dem Gesetz zu verfolgen, der es unternahm, sich dem Kampf gegen diese Macht anzuschließen und der bereit war, Widerstand dem Vordringen dieser Macht entgegenzusetzen. Das allmächtige Judentum hat uns damals den Krieg angesagt und Sie wissen auch, ich habe immer die Auffassung vertreten, dass es ein dümmeres Volk als das Jüdische nicht gibt. Allerdings auch kein gewissenloseres und kein skrupelloseres. Ich habe aber immer die Auffassung vertreten, dass die Stunde kommen wird, in der wir dieses Volk aus unseren Reihen entfernen werden. Es ist eine Auffassung, die mich auch heute noch beherrscht, nachdem wir in Deutschland gedient haben. Wir haben gegen alles, was damals diesen Staat trug, was diesen Staat führte, den Kampf angesagt und waren nur einem Einzigen ergeben, nämlich dem deutschen Volk. Wir haben nur ein Ziel gekannt, dem deutschen Volk zu nützen und ihm zu dienen und waren dafür bereit, auch alles auf uns zu nehmen. Und dann kam das Jahr 1923 und wir unternahmen den ersten Versuch, die Macht im Staat in unsere Hand zu bekommen. Der Versuch scheiterte und es sind damals nun die ersten Blutopfer gefallen. Ich habe gerade diesen scheinbaren Zusammenbruch des Jahres 1923 erst recht als der Beginn des Siegesmarsches angesehen. Ich war der Überzeugung, dass nachdem es doch nicht gelungen war, die Bewegung restlos auszurotten, sie sich wieder erheben würde. Und dass dann die Blutzeugen dieses 8. bzw. 9. November mithelfen würden, die Bewegung erst recht vorwärts zu führen und ihr endlich den Sieg zu sichern. Und dann begann dieser staunenswerte Krieg und Kampf und einzige Siegeszug um Deutschland. Alle die Jahre 25 und 26 und 7 und 8 und 29 und 30, sie sind für viele andere vielleicht belanglos gewesen. So mancher Bürger lebte damals so in seinem Kleinkram dahin und wusste gar nicht, was um ihn vorging, dass sich eine der größten Revolutionen vorbereitete aller Zeiten. Das haben diese Bürger nicht gesehen. Wir Nationalsozialisten haben das alles erlebt und wir haben damals gekämpft, Jahr für Jahr, Monat um Monat. Und wir konnten zu unserer stolzen Freude nur sehen, dass die Bewegung weiter wuchs und immer mehr um sich griff. Bis das endlich nach den Jahren 31, 32, das Jahr 33 kam, das uns den Sieg brachte. Vielleicht gab es damals manchen, und wir wissen das ja, meine lieben Parteigenossen, der nun sagte, Gott sei Dank, jetzt sind sie an der Macht, jetzt ist die Ruhe da. Es gab ja viele, die mir damals sagten, sie haben jetzt die Macht, jetzt werden sie ja doch überhaupt aufhören, weiter noch parteipolitisch zu kämpfen. Für diese Leute war der Nationalsozialismus immer nur noch eine Parteierscheinung. Sie haben nicht begriffen, dass allerdings der Kampf der Partei aufhörte, weil die Partei unter der Weltanschauung und Staat Deutsches Reich geworden war. Dass aber der Kampf um das deutsche Volk erst recht fortgeführt werden würde. Solange bis der letzte Deutsche ganz in den Bandkreis dieses
Im Grunde genommen hassen Sie das soziale Deutschland. Denn was haben wir Ihnen denn getan? Gar nichts. Was haben wir Ihnen genommen? Gar nichts. Haben wir Sie bedroht? Nicht. Nicht einmal. Waren wir etwa nicht bereit, mit Ihnen Abkommen zu treffen? Jawohl. Wir taten das auch. Haben wir es nicht verpflichtet, der Begrenzung unserer Rüstungen vorzunehmen? Sie haben das sogar vorgeschlagen. Nein, das hat Sie alles nicht interessiert. Was Sie hassen, das ist das Deutschland, das ein schlechtes Beispiel viel bietet. Es ist das in erster Linie soziale Deutschland. Das Deutschland, unsere sozialen Arbeitsgesetzgebung, das Sie schon vor dem Weltkrieg hassen und das Sie auch heute hassen. Das Deutschland der Fürsorge, das hassen Sie. Das Deutschland des sozialen Ausgleichs, das Deutschland der Beseitigung der Klassenunterschiede, das hassen Sie. Das Deutschland, das... Das Deutschland, das sich im Laufe von 7 Jahren jetzt bemüht hat, seinen Volksgenossen ein anständiges Leben zu ermöglichen, das hassen Sie. Das Deutschland, das die Arbeitslosigkeit beseitigt hat, die Sie nicht beseitigen konnten in Ihrem Reichtum, das hassen Sie. Das Deutschland, das auf seinen Schiffen den Arbeitern, den Schiffsleuten anständige Quartiere gibt, das ist es, was Sie hassen, weil Sie das Gefühl haben, dass dadurch Ihr eigenes Volk angesteckt werden könnte. Ihre Geldmagnaten, Ihre jüdischen und nicht-jüdischen internationalen Barone, Bankbarone und so weiter. Die sind es, die uns hassen, weil sie in diesem Deutschland ein schlechtes Vorbild sehen, das andere könnte, ihr eigenes vielleicht aufreißen könnte.
Und dem steht nun ein anderes Gebilde gegenüber, eine andere Welt. Und dort ist das letzte Ideal immer wieder doch der Kampf um das Vermögen, um das Kapital, der Kampf für die Familie, der Kampf für den Egoismus des Einzelnen und alles andere ist dort nur ein Mittel zum Zweck. Das sind die beiden Welten und die stehen heute miteinander im Kampf. Und wir haben unsere Probleme gelöst und das Wunderbare ist bei den Völkern, die Kapitalfremde sind mit ihren Währungen kaputt gegangen. Das Pfund kann man heute in der Welt nicht verkaufen. Wenn man das einem nachwirft, dann weicht er aus, dass er nicht getroffen wird davon.
We'll be right back. deutsche Volk hat ihn geboren. Es hat ihn auf den Schild erhoben. Es hat ihn sich in freier Wahl zum Führer erkoren. Noch einmal stürmen die Heere der feindlichen Mächte gegen unsere Verteidigungsfronten an. Hinter ihnen geifert als ein Peitscher das internationale Judentum, das keinen Frieden will, bis es sein satanisches Ziel der Zerstörung der Welt erreicht hat. Als das Übergewicht der Zahl ihren stupiden Zerstörungswahnsinn, eine diabolische Vernichtungswut, hinter der schon das Chaos der Auflösung der zivilisierten Menschheit lauert. Es bringt zwar Prüfungen und Belastungen übermenschlicher Natur mit sich, sich gegen eine übermächtig scheinende Koalition satanischer Weltzerstörungskräfte zur Wehr setzen zu müssen. Aber es ist auch keine Unehre, im Gegenteil. Tapfer einen Kampf, der unvermeidlich und unausweichlich ist, auf sich zu nehmen, ihn im Namen einer göttlichen Vorsehung und im Vertrauen auf sie und ihren dennoch späten Segen durchzuführen, mit reinem Gewissen und reinen Händen aufrecht vor seinem Schicksal zu stehen, alles Leid und jede Prüfung zu ertragen, aber niemals auch nur mit einem Gedanken daran zu denken, den geschichtlichen Auftrag untreu und in der qualvollsten Stunde der letzten Entscheidung wanken zu werden und die Flinte ins Korn zu werfen. Statt der vom Feind erwarteten weißen Fahne der Unterwerfung, das alte Hakenkreuzbanner eines fanatischen und wilden Widerstandes zu hissen, dass er uns für diese schrecklich große Zeit einen wahren Führer schenkte, mit seinen Sorgen und Prüfungen bei Tag und Nacht aus tiefstem Herzen verbunden zu fühlen und damit allein schon der Feindwelt zu zeigen, dass sie uns verwunden, aber nicht töten, blutig schlagen, aber nicht niederwerfen, wählen, aber nicht demütigen kann. Der Wahnsinn, den die Feindmächte über die Menschheit gebracht haben, hat seinen Höhepunkt bereits überschritten. Hört es, ihr Deutschen! Der Krieg neigt sich seinem Ende zu. Millionen Menschen in allen Ländern der Erde, er wird in den Völkern zeigen. Wir aber schauen auf ihn voll Hoffnung und in einer tiefen, unerschütterlichen Gläubigkeit. Trotzig und Kampfesmut stehen wir hinter ihm, Soldat und Zivilist, Mann und Frau und Kind, ein Volk zum letzten entschlossen, da es um Leben und Ehre geht. Wir werden nicht wanken und nicht weichen. Wir werden ihn in keiner Stunde und sei es die atemberaubendste und gefährlichste im Stich lassen. Wir stehen zu ihm, wie er zu uns, in germanischer Gefolgschaftstreue, wie wir es geschworen haben und wie wir es halten wollen. Unser Unglück hat uns reif, aber nicht charakterlos gemacht. Deutschland ist immer noch das Land der Treue. Sie soll in der Gefahr des Landes ihren schönsten Triumph feiern. Niemals wird die Geschichte über diese Zeit berichten können, dass ein Volk seinen Führer oder dass ein Führer sein Volk verließ. Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war. unser Hitler. Das aber ist der Sieg.